Guten Morgen miteinander. Merci Nina für das Wasser. Mega gut. Ich hoffe, dass der Morgen nicht nur angenehm ist wegen dem Wasser oder unangenehm wird wegen der Predigt. Ich hoffe, sie hat nicht das gemeint. Genau. Danke. Ja, wir sind heute eigentlich schon der zweitletzte Predigt von der Predigtreihe. Wenn Jesus fragt, Begegnungen, die verändern. Ich finde die Reihe extrem inspirierend. Sie hat, Jesus stellt Fragen den Menschen dort mal und er stellt Fragen uns, die uns betreffen oder die uns treffen. Und die Frage von heute ist, wir haben es vorher gehört, warum bringt er sie in Verlegenheit oder warum macht er ihre Schwierigkeiten? Und das wollen wir jetzt heute Morgen herausfinden. Und ich lese gerade aus Markus 14, Vers 3 bis 9. Jesus war in Bethanien zu Gast bei Simon, der früher auch einmal aussätzig gewesen war. Während der Mahlzeit kam eine Frau herein. In ihren Händen hielt sie ein Fläschchen mit reinem, kostbarem Nardenöl. Sie öffnete das Gefäß und salbte mit dem Öl den Kopf von Jesus. Darüber regten sich einige Gäste auf. Das ist ja die reinste Verschwendung. Dieses Öl ist mindestens 300 Silberstücke wert. Man hätte es lieber verkaufen und das Geld den Armen geben sollen. Das machen sie der Frau heftige Vorwürfe. Aber Jesus sagte, lasst sie in Ruhe. Warum macht ihr der Frau Schwierigkeiten? Sie hat etwas Gutes für mich getan. Arme, die eure Hilfe nötig haben, wird es immer geben. Ihnen könnt ihr helfen, so oft ihr wollt. Ich dagegen bin nicht mehr lange bei euch. Diese Frau hat getan, was sie konnte. Mit diesem Salböl hat sie meinen Körper für mein Begräbnis vorbereitet. Und ich versichere euch, überall in der Welt, wo Gottes rettende Botschaft verkündet wird, wird man auch von dieser Frau sprechen, von dem, was sie getan hat. Wenn jemand sich vielleicht zwischendurch unwohl fühlt oder so, darf er einfach auch aufstehen, sich bewegen, vielleicht das Libri oder ein bisschen rumlaufen. Das ist im Fall voll okay heute Morgen. Das ist wahrscheinlich auch sonst okay, aber mich stört es nicht. Jetzt du sagst vielleicht, hey, die Geschichte, die kenne ich, das ist doch, ist das nicht die Geschichte, wo die Maria die Füße von Jesus salbt? Ja. Und dann mit ihren Haaren noch trocknet, zu allem anderen. Ja, das stimmt. Die Geschichte steht im Markus, im Matthäus und im Johannesevangelium. Aber nur im Johannesevangelium wird die Frau mit Namen genannt. Die Begebenheit wird im Markus-Evangelium eigentlich gerade nach der Endzeitrede von Jesus eingesetzt und vor dem letzten Abendmahl. Und beim Johannes-Evangelium ist es nach der Auferweckung vom Bruder von der Maria, vom Lazarus, und vor dem Einzug in Jerusalem. Ja, ist das nicht irgendein Widerspruch? Also ist da die Bibel nicht so genau? Oder um was geht's da? Da ist ein Name, da ist der Kopf, da sind die Füße. Also was ist jetzt überhaupt passiert? Ist das überhaupt das Gleiche? Jetzt machen wir einen kurzen Abstecher in die biblische Apologetik. Das ist zwar ein Spezialgebiet von meinem Bruder, aber für das heute langt es bei mir auch gerade. Die Berichte widersprechen sich nicht zwingend. Sie setzen vor allem unterschiedliche Schwerpunkte. Johannes interessiert sich immer besonders für einzelne Personen. Und gerade der Lazarus, Martha und Maria sind drei Personen, die beim Johannes immer wieder eine wichtige Rolle spielen. Er erwähnt zum Beispiel darum auch den Simon nicht. Für ihn ist der Simon nicht wichtig, sondern der Fokus liegt auf der Maria und das, was sie gemacht hat. Und der Markus wird vor allem die Handlung von der Salbung vom Kopf von Jesus herausstreichen. Es gibt zudem ein paar Hinweise, dass es ziemlich sicher die gleiche Begebenheit war. Der Ort ist der gleiche, Bethanien. Dann ist es kurz vor dem Passafest gewesen. Die Zeitangaben sind ein bisschen unterschiedlich. Es geht um das kostbare Nardenöl. Es geht darum, dass davon geredet wird, dass es verschwendet wird. Und es geht um Bezug zum Begräbnis von Jesus. Aber wie gehen wir jetzt damit um, dass der Markus davor redet, dass eigentlich der Kopf gesalbt wird und die Johannes sagt, ja, es sind die Füße. Jetzt beide Texte sagen nicht ausdrücklich, dass nur der Kopf oder nur die Füße gesalbt worden sind. Die Johannes konzentriert sich besonders auf den eindrücklichen Teil der Handlung, wo die Füße gesalbt werden, wo Maria mit ihren Haaren ihm seine Füße abtrocknet. Und der Markus hebt eben vor allem die Salbung vom Kopf raus. Weil Maria eine grosse Menge von dem Öl verwendet, kann man davon ausgehen, dass möglicherweise wahrscheinlich der Kopf und die Füße gesalbt geworden sind. Zumindest die zwei Sachen. Die Evangelisten setzen einfach mit ihrem Bericht unterschiedliche Akzente. Der Markus möchte zeigen, dass Jesus der messianische König ist und für das Begräbnis vorbereitet wird. Und in der jüdischen Welt hat eine Salbung vom Kopf wirklich eine symbolische Bedeutung, nämlich Könige sind gesalbt worden, der Saul, auf dem David können wir es leben, Priester sind gesalbt worden und Salbungen am Kopf sind das Zeichen von Ehre. Und die Johannes, wo wir können lesen, dass sie sich über seine Füße gebeugt hat, dass sie mit ihren Haaren die Füße getrocknet hat, legt den Schwerpunkt auf ihre außergewöhnliche Liebe, Hingabe und Demut für Jesus. Jetzt, wenn man die zwei Berichte so übereinander legt, dann entsteht ein gesamthaftes Bild von dieser ganzen Szene. Vielleicht ein bisschen vollständiger. Maria salbt mindestens den Kopf und die Füße. Und der Markus und Johannes betonen für sich die theologisch wichtigen Aussagen. Jetzt wollen wir aber in den Text einsteigen. Und vielleicht gerade etwas zu dem Öl. Ich weiß nicht, was es geschmeckt hat. Ich habe versucht, das mit diesen Diffuser reingekommen sind. Ich habe mich die Predigt vorbereitet, habe ich immer den Diffuser laufen lassen mit dem Nardenöl, habe mich so eingehüllt in den Duft von dem Nardenöl, was ich übrigens mega fein finde. So ein bisschen der orientalische Touch, so wie mit dem Weihrauch und so. Also ich habe es mega gern. Und so ein bisschen das Gefühl bekommen von dem, vielleicht was die dort mal erlebt haben. Im Vers 3 lesen wir, dass Maria mit dem Fläschchen reingekommen ist. Das Nardenöl, das ein kostbares, ätherisches Öl war. Das wird gewonnen von einer Wurzel, von dieser indischen Narde, die auf etwa 3000 bis 5000 Meter wächst im Himalaya-Gebirge. Und allein das Fläschchen, das Alabasterfläschchen, das ziemlich gross war, hat wahrscheinlich ein kleines Vermögen gekostet. Jetzt müssen wir uns vorstellen, wenn wir heute Narden aus dem Himalaya-Gebirge auf Israel bringen, ist das schon ziemlich anstrengend. Irgendjemand muss dort rauf, muss das holen, verarbeiten und dann muss es dort angebracht werden. Jetzt müssen wir uns vorstellen, dass das vor über 2000 Jahren passiert ist, was das bedeutet hat, bis es dort am Mittelmeer angekommen ist. Der Wert vom Öl wird da beschrieben mit 300 Denaren. Ein Denar war ein Tageslohn, also wir reden da von einem Jahreslohn. Ein Jahreslohn, den Maria einfach mal schnell da verpufft hat. Wir können davon ausgehen, dass der Lazarus, Maria und Martha wahrscheinlich schon wohlhabend war. Aber jetzt tu dir mal überlegen, was verdienst du pro Jahr? Dein Jahreslohn. Das ist unterschiedlich. Und jetzt überleihst du dir, wenn dein Jahreslohn einfach so, vielleicht in 5 Minuten, rausgeht. Musst mal ausrechnen, was das pro Sekunde kostet. Ich glaube, es geht um mehr, als um etwas Gutes zu tun. Hand aufs Herz. Wer hat beim Lesen von dieser Geschichte nicht auch gedacht, was könnte man mit dem Geld echt alles machen? Ferien. Nein, was könnte man vielleicht Gutes machen? Da gibt es so viel. Und mit so viel Geld. Stellen wir uns mal vor, jeder von da würde einen Jahreslohn investieren. Was da wird zusammenkommen. Und vielleicht hätte ich mich vielleicht nicht gerade so lautstark geäussert wie die Mann. Ich bin zwar nicht ganz sicher, aber der Gedanke zählt ja. Doch Jesus entlarvt sie eigentlich gerade sofort. Schauen wir da mal an. Ich möchte kurz die Szene schildern, wie sie könnte abgespielt haben. Es ist wahrscheinlich am Tag darüber ähnlich heiß gewesen wie heute. Und es ist langsam Abend geworden. Die Leute sind beim Simon die heiß gewesen, wo mal Aussetzung war. Und die Männer haben sich, wie es üblich war, um so einen niederen Tisch, haben sich rundherum angelegt, so auf die linke Seite. Die Füße schauen dann nach hinten. Und die Frauen sind auch da gewesen, aber sie haben sie bedient. Die Frauen sind eigentlich nicht Gäste gewesen. Und die Frauen haben gekocht, haben Sachen reingebracht. Männer haben miteinander angeregt, geschwätzt, sie haben Fragen gehabt an Jesus, wie er das meint, wie das auslegen ist in der Tora, die 10 Gebote von Mose und so weiter. Und sie haben mega feins zu essen gehabt. Ich kann mir so vorstellen, all die vielen Schälchen, die mit dem Fladenbrot rausnehmen kannst, dazu einen feinen Wein. Und dann kommt Maria rein. Sie geht auf Jesus zu. Sie hat nichts dabei, was sie müsste am Tisch auswechseln oder wieder mitnehmen. Sie geht zu Jesus, zerbricht das Fläschchen und leert das Öl über dem Kopf von Jesus aus. Jesus lässt das passieren. Er interveniert nicht. Aber die Handlung unterbricht eigentlich die Szene komplett. Es wird sofort still. Die Männer hören auf essen. Weil die Menge an Öl und der intensive Duft von dem Nardenöl macht es eigentlich unmöglich, weiter zu essen. Und dann fangen die Männer an zu sagen, du, was machst du da? Das geht doch nicht. Das ist doch viel zu teuer. Das ist doch Verschwendung. Mit dem können wir doch anders machen. Aber sie lässt sich nicht beirren. Mit dem, was in der Flasche ist, geht sie zu den Füßen von Jesus. Lehrt sie über seine Füße. Nimmt ihre Kopfbedeckung ab. Macht ihre Haare auf. Und rechnet die Füße von Jesus ab. Jetzt passiert das alles in dieser jüdischen Welt. Was müssen die Männer gedacht haben? Was macht die da? Die spinnt. Das ist ja ein Vermögen, das sie da einfach so verpufft. Und was fällt der eigentlich ein, ihre Haare einfach in der Öffentlichkeit aufzumachen? Das ist ihr gar nicht erlaubt. Und Lust aufs Essen habe ich gerade im Fall gerade überhaupt nicht mehr. Der Gestank. Das schmeckt ja nicht mehr. Das ist ja so krass. Das ist vielleicht etwa, nein, vielleicht noch unangebrachter als das, was jetzt kommt. Was hat das gerade mit dir gemacht? Und das waren nur 15 Sekunden. Es ist übrigens eine christliche Band. Es ist eine gläubige Band. Bist du manchmal auch jemand wie die Männer an diesem Tisch? Ich würde sagen, frommes Getue. Vielleicht fast schon heuchlerisch. Hey, mit dem Geld hätte ich viel bessere Sachen gewusst anzufangen. Man hätte so vielen armen Menschen können helfen. So viel Not können lindern auf dieser Welt. By the way, es ist im Fall nicht dein Geld. Hey, und die übertriebene, hingebungsvolle Haltung beim Lobis von dem Typ da auf dieser Bühne, der bildet sich so etwas ein. Von was willst du wegweisen? Warum machen wir so Sachen? Das hat einen Namen. Es geht um Frömmigkeit, um Religiosität. Und mit solchen Menschen hat Jesus viel zu diskutieren gehabt. Insbesondere mit den Pharisäern, die ja ganz explizit Religion betrieben haben. Und darum gegangen ist, im hohen Mass Frömmigkeit zu zeigen. Geht es Jesus wirklich darum, dass wir gute Werke tun? Geht es in erster Linie wirklich darum, dass wir viel für ihn tun? Geht es darum, möglichst einen guten Leistungsausweis zu haben, vielleicht mit dem noch vor den Leuten zu prahlen? Das wäre obendrauf noch komplett unfair. Da hat es Leute mit viel Geld und Leute mit wenig Geld. Leute mit viel Freizeit und Leute, die viel arbeiten. Vielleicht kannst du nachher einfach mal während etwa 2 Minuten überlegen, gibt es Situationen, wo Jesus dir sagt, hey, lass es sein. Warum machst du dieser Person Schwierigkeiten? Oder pflegst du in deinem Leben religiöse oder fromme Gewohnheiten, wo es nicht darum geht, dass Jesus verehrt wird, sondern dass die Werke gesehen werden? Wo legt Jesus in deinem Leben Gott den Finger drauf? das nächste Bild. Was macht das Bild mit dir? Vielleicht hast du es gesehen, online, im Fernsehen, vielleicht sogar in der Zeitung. Ruben Vargas weiss ich, dass er es wirklich so meint, wie es da ist. Aber alle möglichen Leute knüllen mit wieder nach. Haben ihre Hände aufgesprochen, ein kurzes Gebet, so, wenn sie es gut gemacht haben. Ich denke mir so, ist das nicht ein bisschen zur Schau stellen? Was geht es da überhaupt? Oder was man auch gesehen hat, ist, dass die gegnerische Mannschaft am Schluss so ein paar zusammenstehen und dann miteinander beten im Kreis. Ist das einfach so ein Wohlfühlding? Macht man das mittlerweile einfach so? Und dann hörst du die Interviews von diesen Spielern. Und es ist krass, mit welcher Klarheit sie sagen, dass Jesus der Herr ist. Dass sie bezeugen, dass er der König ist. Das ist für einen fast ein bisschen beschämend. Mittelpunkt in meinem Leben. In dieser Welt soll man dich sehen, erkennen, du bist Herr. Genau das machen sie. Wer bin ich schon, dass ich beurteilen kann, wie sie es wirklich meinen? Ich kenne ihr Herz nicht. Und der deutsche Fußballspieler Mecha, er hat nach seinem ersten Goal ist er abgeknüttelt und hat symbolisch Krone vor ihn angelegt und hat gesagt, Jesus, du bist König. Hingabe, ohne sich Gedanken um die Umstände zu machen, das ist es, um was es bei Jesus geht. Und der Bericht von der Salbung zeigt das mega schön und eindrücklich. Natürlich weiss Jesus, dass man mit dem Geld ganz viel Gutes hätte machen können. Man kann den Armen helfen. Aber Jesus hat das Herz gesehen. Und Maria hat die auf ihre irgendwie möglichst krasseste Art, wo es für sie überhaupt geht, will sagen, Jesus, du bist der König und du bist der Herr und darum salbe ich deinen Kopf. Und Jesus, ich will dich demütig verehren und darum salbe ich deine Füße und töche es mit meinen Haaren ab. Ich weiss nicht, wie ich es dir sagen soll, darum mache ich es so, wie ich es am besten kann. Ich liebe dich unsagbar fest. Und ich gebe mir dich vollständig hin, ohne auch nur irgendetwas zurückzuhalten. Ohne Rücksicht auf gesellschaftliche Regeln. Sie hat Grenzen überschritten. Sie war voll ausgestellt gewesen. Ihre Haltung war überschwänglich gewesen und ohne Zurückhaltung hat sie gesagt, Jesus, du bist König. Jetzt weiß ich, was ich vergessen habe. Der All-In. Der Lukas Hoffmann hatte vor ein paar Jahren eine Predigt gehabt, wo es um All-In gegangen ist. Und am Schluss hat er so Poke-Chips verteilt, die man in den Sack nehmen kann. Und wenn immer du in den Sack langst, merkst All-In für Jesus. Hingabe. Mit unserem ganzen Sein, mit allem, was ich mache, mit meinem ganzen Ich. Das ist, was Maria mit dem zum Ausdruck gebracht hat. Und es geht dabei nicht um die äußere Tätigkeit, sondern um die innere Haltung. Unsere Liebe zu Jesus darf und soll überschwänglich sein. Manchmal irrational und komplett übertrieben. So wie bei der Maria. Das Parfümfläschchen. Ich weiss nicht, ob ihr Parfüm habt. Ich habe kein Parfüm, ist mir zu teuer. Ich habe Eau de Toilette. Das ist die Billigvariante von einem Parfüm. Und die kann man bei uns so, ich sage es auch nicht, 50 Milliliter, vielleicht 100. Ich glaube, ich habe selten ein Eau de Toilette gesehen, das 330 Milliliter gross war. Das ist die Menge von Öl, von 300 Gramm Öl in Wasser. 330 Milliliter, so ein Gocki-Fläschchen, oder? 330 Milliliter Nardenöl. Jesus ist regelrecht duscht worden mit Nardenöl. Er ist nicht einfach nur ein bisschen Nardenöl drauf da und ein bisschen, oder auf Stirne. Maria hat ihn duscht mit Nardenöl. Und es hat eine Duftexplosion gegeben. Man kann es lesen, im ganzen Haus hat es geschmeckt. Es hat überall geschmeckt und du kannst nicht mehr essen. Nachher. Leidenschaftliche Hingabe für Jesus. Ausgedrückt in dieser Salbung. Und wir? Uns macht es manchmal schon mir zu den Kollegen sagen, hey, nein, ich muss ein bisschen früher heim, weil ich seit morgen noch zwei gewesen oder ich kann nicht so viel trinken, ich gehe morgen in die Kirche. Ich bete regelmäßig. Den Namen Jesus nehmen wir sowieso fast nie ins Maul. Wie kann es sein, dass wir so wenig Jesus bezeugen, das Wichtigste in unserem Leben? Ich will nicht sagen, dass man das Teilgabe nicht kann zeigen kann, dass man jemand vielleicht auch finanziell hilft oder so. Aber Jesus sagt, mach es im Verborgenen und lass die linke Hand nicht wissen, was die rechte macht. Wie zeigen wir Jesus unsere Hingabe? Wie zeigen wir ihm, dass wir ihn lieben? Und ich überlege mir das an mich auch, so in meinem Alltag. In meinem Kopf ist es manchmal so laut. Und wenn ich mit anfange zu beten, dann ist es schwierig, mich überhaupt auf Gott zu konzentrieren. Hey, wo ist, und wie mache ich das während dem Arbeiten? Draussen auf der Baustelle? Oder mit meinen Arbeitskollegen? Oder in der Rolle als Vorgesetzten? Wie kommt meine Hingabe zu Jesus zum Ausdruck? Würde vielleicht auch so eine ausgefallene Idee helfen. Ich weiß nicht, ob du solche Gedanken auch kennst. Wie kann ich Jesus zeigen, dass ich ihn leidenschaftlich liebe? Und so zur Auflockerung habe ich gedacht, das wieder mal miteinander austauschen. Wie zeigst du Jesus deine Hingabe? Wie kommt das zum Ausdruck in deinem Leben? Oder wo ist es schwierig für dich? Oder die andere Frage, hast du in diesem Zusammenhang vielleicht auch schon mal so crazy Ideen gehabt? Ich fände es cool, wenn ihr die zwei Fragen einfach kurz miteinander austauschen könnt und ich hole euch dann wieder zurück. Gut. Hat von oben gut getönt. Vielleicht hast du jetzt gerade eine Anregung bekommen, wie du vielleicht etwas kannst ändern in deinem Leben oder wo du gemerkt hast, hey, da habe ich etwas weitergeben können. Du stehst doch zu dem aus. Und wenn du eine crazy Idee hast, dann mach nicht halt nur, wie man es eigentlich nicht macht. Beschreib mal in deinen Gedanken Grenzen. Da passiert noch nichts. Und vielleicht überschreitest du dann einmal Grenzen, wenn es darum geht, wie man Jesus könnte sich hingeben oder ihn verehren. Und dann hat diese Geschichte noch einen Fun Fact, so wie ein Fun Fact, kann man vielleicht sagen. Man könnte lesen, dass es nicht mehr lange geht bis zum Passafest, also dann, wo Jesus gekreuzigt oder ermordet worden ist. Und wir haben es vorhin gesehen, Jesus ist buchstäblich übergossen worden mit Nardenöl. Wie zum König gesagt. Es war in seinen Haaren, in seinen Kleidern, vielleicht auf seinen Armen, auch an seinen Füßen. Und ein paar Tage später, wenn man die Berichte so ein bisschen zusammenhebt, eben, ist vielleicht der Einzug in Jerusalem, wo die Leute ihn als König proklamiert, wenn er auf diesen Kleidern, auf dem Esel und auf diesen Palmwedel Richtung Jerusalem läuft und sie ihn als König feiern. Und er schmückt nach König. Dann die Verhaftung im Garten. Und er schmückt nach König. Das Verhör beim Pilatus. Und immer der Geruch vom gesalbten König. Dann bei der Auspeitschung. Sie ziehen ihm Kleider ab. Und schmückt nach König. Bei jedem Schlag, den der Folterer ihm gibt, schmückt er, da ist ein König, wie sie seinen Haaren ist. Und dann läuft Jesus mit dem Balken auf der Schulter durch Jerusalem, er stürchelt dort durch und die Leute schmecken, das ist der König. Am Schluss wird er aufs Kreuz gelegt, der Hand durch seine Handgelenke werden die Nägel geschlagen und durch seine Füße. Und der Soldat, der den Nagel durchschlägt, schmeckt das Öl. Ein König. Jesus proklamiert, ohne ein Wort zu sagen, ich bin der König. Zum Schluss möchte ich noch etwas herausstreichen. Es gibt so viel zu sagen über die Bibelstelle, dass die Zeit da gar nicht langt. Aber etwas möchte ich rausstreichen. Im Vers 6 sagt Jesus, sie hat etwas Gutes für mich da. Ich glaube, in den meisten Übersetzungen steht gut. Das griechische Wort ist da nicht Agathos, wo man sonst für gut, im Sinne von moralisch gut, nützlich oder auch tugendhaft nennt, sondern es ist das Wort Kalos. Kalos bedeutet schön, ehrenhaft oder edel. Maria hat etwas Bewundernswertes da. Ihre Hingabe soll ein Beispiel sein, so wie Jesus nachher sagt, und wo immer das Evangelium predigt wird, wird man über sie reden. Es geht bei Jesus nicht um gut oder schlecht, um viel oder wenig, um aufwendig oder einfach, um teuer oder billig. Bei Jesus geht es nicht um Frömmigkeit. Es geht um Hingabe. Bei Jesus geht es um die Schönheit von deinem Herz und nicht um Produktivität von deinen Händen. Amen. Ich bete. Ja, wir danken dir, lieber Vater, für die Geschichte, die wir hier lesen dürfen. Und die Begebenheit, die wir gesehen haben, wo so viel Symbolik und Bedeutung drin ist. Herr, wir danken dir für das Beispiel von der Maria, die sich so überschwänglich und so irrational verhalten hat, zu können zeigen, was es bedeutet, sich dir ganz hinzugeben. Herr, mit unserem ganzen Sein, mit allem, was wir sind. Herr, ohne etwas zurückzuheben. Herr, und wir beten, dass wir in dieser Haltung ja, dich verehren. Dass unser Herz darf schön werden. Wir dürfen sagen, du bist unser König. Herr, hilf uns dort, ja, wo wir da Schwierigkeiten haben. Herr, dass wir wirklich dürfen in die Leidenschaft zurückkommen, die Maria hat. Leidenschaftlich sein, ganz egal, was für Umstände das sind. Dass wir leidenschaftlich dürfen dich bezeugen und dir dürfen sagen, wir haben dich lieb. Du bist unser König. Du bist unser Herr. Herr, schenke uns wieder die Leidenschaft. Amen.